Lieber Benny, wir haben im letzten Podcast darüber geredet, dass du ein Neonazi oder eine Neonazi in, kann man das sagen? Sagen wir das so?
Neonazi Frau.
Nicht würdest wollen vertreten. Hast denn du grundsätzlich moralische Probleme, dich für beschuldigte Personen einzusetzen?
Nein, ich habe keine moralischen Probleme. Ich habe höchstens da in dem Zusammenhang ein politisches Problem, aber moralisch nicht. Ich bringe mir das Beispiel von einem Kollegen, wo eine Frau vertreten hat, wo ihre Kinder aufs Übelste misshandelt hat, also Zigaretten auf den Arm ausgedrückt und so Sachen und noch viel mehr. Und das während Jahren. Und er ist einmal zurück nach Riefenau und hat gesagt, es ist grauenhaft, was die alles gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie ich die kann verteidigen kann. Und ich weiß, meine Reaktion ist ein Jüngerer gewesen, und gesagt, aber mal, für die Opfer musst du dich nicht interessieren. Weil die Opfer, die haben den Staatsanwalt auf ihrer Seite, die haben Opferhilfe und Psychologen, Psychologinnen und so. Die Opfer muss man respektvoll denen, muss man respektvoll begegnen, muss wissen, was ihnen passiert ist. Aber um die müssen wir uns nicht kümmern. Wir müssen uns einzig und allein um die Frau, die Klientin kümmern, die allein ist und die nur dich hat, oder? In dieser geballten Ladung von der Gegenseite. Und das ist das Einzige, was dich zu interessieren hat. Und ich glaube, das ist das Wesen von unserem Job.
Ja, und vor allem, das ist ja gar nicht eigentlich die Hauptfrage, die wir uns stellen müssen, sondern die Frage ist, langer Beweis für eine Verurteilung und eben nicht sich durch die Emotionen die Sichtweise vernebeln zu lassen.
Ja, natürlich. Nur, ich kann mir schon vorstellen, wenn man mit einem grauenhaften Verbrechen, also was heißt, ich kann mir das vorstellen, ich habe es ja schon erlebt, wenn man mit einem grauenhaften Verbrechen konfrontiert ist und alles darauf hindeutet, dass es könnte gemacht haben oder dass sie es könnte gemacht haben, dann kommt natürlich schon wahrscheinlich bei jedem von uns ein Moment auf, wo wir uns einen Ruck geben müssen. Also, wo wir nicht in Abscheu oder Verachtung oder ich weiß nicht was reinfallen, oder? Damit wir unseren Job weitermachen können. Und ich glaube, das ist nicht für alle gleich leicht möglich. Es ist ja auch schwer, unseren Job an einer breiteren Öffentlichkeit irgendwie zu erklären, was wir da machen.
Ja, es ist unglaublich schwer. Oder? Was halt oftmals hilft, ist das Verständnis, weil man sieht, wie es zu diesen Taten gekommen ist.
Ja, aber das verstehe ich. Ja, klar, natürlich, natürlich.
Also für uns persönlich?
Ja, klar. Ja.
Also du siehst auch mal die unschönen Dynamiken und kannst ein Stück weit nachvollziehen.
Ja. Und ja, da sagen die Leute, ja, Familie ist geschuldet, Vergangenheit, Gesellschaft ist geschuldet und so. Ich glaube, es ist generell sehr schwierig, jemandem zu erklären, der nichts mit der Justiz zu tun hat, oder zu erklären, was wir hier eigentlich machen.
Und wie wichtig eigentlich unsere Arbeit für den Rechtsstaat ist?
Ja, auch für die Richter, oder? Und die Staatsanwalt. Weil ich glaube, kürzlich habe ich jemandem gesagt, ich glaube, unser Job besteht auch darin, dass wir verhindern tun, dass ein Richter oder ein Staatsanwalt sich strafbar macht, indem sie Grundrechte nicht respektieren. Das ist auch noch ein wichtiger Teil unserer Arbeit.
Ja, finde ich fast der wichtigste. Ja.
Also retten wir eigentlich die Richter und Staatsanwalt mit unserer Tätigkeit.
Jetzt hast du angesprochen, die Schwierigkeit, das Vertrauensverhältnis aufzubauen.
Ja.
Wie agierst du im ersten Moment, wenn du in eine Zelle gerufen wirst, in eine Einvernahme gerufen wirst? Wie gestaltest du den ersten Kontakt in dieser geballten Drucksituation?
Zum Beispiel Hafteinvernahme?
Genau.
Bicke?
Zum Beispiel.
Ja, das... Versuche mal einen Augenkontakt herzustellen mit dem Klienten. Versuche ihm erklären, wie die Situation ist, was meine Rolle ist. Dass ich nichts weiss. Dass er auch nicht viel weiss, wahrscheinlich, was jetzt da alles kommt. Und dass ich ihm anraten tue. Und dann kommt mein Rat, oder? Die Aussageverweigerung. Und dass wir mal schauen. Und vielleicht sagt er mir, nein, ich habe das gemacht. Und ich stehe dazu. Dann machen wir auf dieser Ebene weiter, oder? Aber ich versuche einfach irgendwie einen zwischenmenschlichen Kontakt aufzunehmen. Es ist noch schwer, um das zu erklären, wie man das macht. Das hängt auch ein bisschen ab, wie man auftritt und wie offen dass man dem Gegenüber ist. Also ich glaube, man muss der Klientin oder dem Klienten vermitteln, dass man wirklich auf seiner Seite steht. Auf ihrer Seite steht.
Und wie machst du das?
Mit einer gewissen Empathie. Ich habe kein Rezept abgegeben. Ich verlasse mich damals auf mein Gefühl.
Ja, das glaube ich auch. Es ist sehr einzelfallabhängig. Ja. Oder? Du kommst hier rein, hast keine Ahnung, was dich erwartet. Ja. Und dann spielt die Dynamik.
Genau. Und jetzt bei gewissen Fällen ist es, wenn die Klienten wissen, wer ich bin, also meinen Namen bekennen, ist es vielleicht noch mal einfacher, oder? Wenn sie natürlich nach mir fragen, oder? Dann ist es
ja,
sowieso
gut,
einfach.
Dann ist es einfacher.
Dann ist klar,
ist eine andere Frage. Dann ist ganz ein anderes Vertrauensverhältnis.
Ja.
Jetzt gehst du auf die kleine Abstandszelle, 3 auf 1 Meter. Hast du da schon Angst gehabt?
Ob ich da?
Schon Angst gehabt hast?
Nein, habe ich nie gehabt. Nein.
Hast du auch schon den Fall erlebt, dass die Polizei sagt, hey, da will ich auf keinen Fall reingehen, der ist komplett am Durchstarten?
Nein, das habe ich nie erlebt.
Hast du nie erlebt?
Nein.
Ich finde es eben auch mal lustig, dass ich habe das schon ein paar Mal erlebt und du gehst dann rein und die Leute, die Inhaftierten können dann eben gleich relativ gut unterscheiden, wer jetzt kommt. Also weißt, du denkst, oh, was kommt jetzt? Und dann sind sie einmal doch sehr dankbar. Dann können sie Hilfe annehmen.
Ich glaube, in den meisten Fällen, oder muss das so sein?
Ja, ja. Also eigentlich ist es ja absurd. Stell dir mal vor, du wirst verhaftet in Griechenland. Du kannst die Sprache nicht, Und dann kommt irgendeiner rein und sagt, ich bin dein Anwalt. Und du kannst nicht mal mit ihm in der richtigen Sprache reden, sondern brauchst einen Dolmetscher.
Und wer sagt mir, dass der wirklich Anwalt ist?
Genau. Wer sagt dir das? Wer sagt dir das, was überhaupt, wie der sein Rollenverständnis als Anwalt?
Also Kürzlich haben wir auch, nein, nicht Kürzlich, aber es hat mir mal jemand gesagt, es war ein Mann, ob wir meinen Ausweis sehen können und ob ich irgendein Papier habe, dass ich da wirklich Anwalt bin.
Ja.
Ja, aber also, das habe ich noch gut gefunden.
Ja, ja. Nein, aber weißt du, wenn wir mal die Rolle kriegen und denken, würden wir vertrauen?
Nein.
Eben. Nie und nimmer.
Nie und nimmer.
Und ich glaube, da hilft dann eben die Empfehlung, einst wieder mal die Aussage verweigern, hilft ja dann schon. Weil das heisst ja zumindest für, wenn ich jetzt beschuldigt wäre und diesen Typ überkomme. Also ich würde das glaube positiv auslegen. Er will nicht, dass ich mich belaste. Aber man könnte es natürlich auch so auslegen, er will nicht, dass ich mich jetzt da also quasi frei rede.
Könnte man ja auch so ja, verstehen. Ja, ja. Ich weiss, ich habe mal einer Klientin gesagt, wissen Sie, die Worte interessiert mich nicht. Sie müssen gar nicht jetzt kommen da und sich klären. Und die haben mir viel später gesagt, jahrelang ist das, haben wir das Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und die hat mir viel später gesagt, wo wir dann auch bei dir gesehen haben, sie hat mir gesagt, weißt, das hat mich wahnsinnig gestört, dass du das gesagt hast. Das Wort interessiert dich, das sogenannte Wort, interessiert dich nicht, weil ich dann den Eindruck hatte, du vertraust mir nicht. Aha. Das ist dann auch die andere Seite.
Ja, und vor allem die Leute wollen ja auch Druck abbauen.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wenn man kann sicher, es war etwas abrupt, dass ich das eher gesagt habe und Worte interessiert. Das ist auch sehr lange her, oder? Und das würde ich, sage ich heute sicher nicht so. Sondern ich versuche das ein bisschen diplomatischer oder ein bisschen psychologisch geschickter
zu machen. Ja, aber es ist ja mehr auch einfach im Hinterkopf.
Ja.
Es ist nicht so schlimm, was er mir erzählt, im Sinn von, er kann mich auch anlügen, ich nehme das nicht persönlich und es tangiert meinen Einsatz nicht.
Ja.
Es ist ja mehr das, oder?
Ja. Also die dann beleidigt sind, weil sie irgendwann mal merken, dass sie vom Klientin angeschaut worden sind, die sind, glaube ich, im falschen Beruf.
Wie gestaltest du den Kontakt jetzt gerade zu anderen Anwälten? Also man hat ja noch oft, dass man mehrere Mitbeschuldigte hat, die haben auch Anwälte.
Ja.
Jetzt hast du vielleicht dort einen, wo du eben findest, er ist vielleicht im falschen Beruf.
Versuche ich höflich zu bleiben, ja. Also es ist ja dann so, dass wir, für das haben wir ja da den berühmten Freipass Sockelverteidigung, oder? Wo wir miteinander ins Gespräch kommen, oder? Es ist ja dann immer, viele haben dann Angst, dass wir jetzt kollidieren könnten. Schwierig, wenn man einen Kollegen nicht kennt oder eine Kollegin überhaupt nicht kennt, ist es schwierig, es braucht so ein bisschen...
Also ich finde es sogar sehr schwierig mit Leuten, ob kennen oder nicht, aber wenn es nicht Strafverteidiger sind, sondern halt auch ein bisschen Strafrecht machen. Oder die kennen ja dann auch die Rechtsprechung nicht richtig und wissen auch nicht, wo da...
Ja, und haben vielleicht auch ein anderes Verständnis, Selbstverständnis oder, von der Arbeit. Ja, ja. Oder viel mehr, oder noch mehr Angst, oder ich weiß es nicht.
Wie ist dein Umgang mit der Staatsanwaltschaft?
Die Staatsanwaltschaft ist jetzt einmal a priori nicht mein Feind, oder?
Aber das tut mir auch eine wichtige Einstellung.
Ja.
Also du bist auch nicht der Wagenburger Rechtsvertreter?
Nein, also die machen ihren Job und wenn sie mich zu fest beisacken, dann beisacke ich zurück. Aber grundsätzlich ist ja heute, das hat sich schon ein bisschen geändert, oder? Auch Polizisten. Vielleicht nicht unbedingt die auf der Straße, aber die polizeilichen Sachbearbeiter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind so anders heute drauf wie vor 40 Jahren.
Das heisst?
Also sie akzeptieren zum Beispiel die Aussage verweigert. Sie akzeptieren, wenn man die meisten, wenn man in einer Einvernahme einmal dazwischen funkt, solange man es höflich macht, oder? Also sie sind lockerer. So im Alltag, das nicht heisst, dass nicht weniger hartnäckig und weniger zum Teil nicht hinterhältig, das ist ja nicht so der rechte Ausdruck, aber einfach ziemlich auch auf ihre Interessen schauen, oder?
Also erstens erstaunt mich das, was du sagst. Und das Zweite ist, liegt es allenfalls daran, dass heute der Personalbeweis nicht mehr ganz so zentral ist.
Was erstaunt dich?
Dass du sagst, dass das Klima heute lockerer ist.
Im Umgang, he? Also ich kann dir sagen, also wenn du früher die Aussage verweigert hast, respektive den Klienten, dass ihn angeraten hast, dann ist schon mal, dann ist schon mal losgegangen.
Also dann hast du Feuer im Dach
gehabt. Ja, hast du nicht auch. Ich weiß nicht, ich habe meinen Klienten mal gesagt, er soll mal aufhören, so viel mit der Polizei. Die dort sind wir noch nicht zugelassen bei der polizeilichen Einvernahme. Und der hat gesagt, okay. Und dann ist am Nachmittag der Polizist gekommen und hat ihn befragt. Und dann hat er gesagt, sage nichts. Dann sagt der Polizist, wer hat denn jetzt ihnen das eigentlich angegeben? Sie sollen nichts sagen. Das hat mein Anwalt. Dann hat der Polizist einen Rapport gemacht und gesagt, also eben, den Sachverhalt geschildert. Und gesagt, also, wenn das zutreffen würde, müssen wir ein Disziplinarverfahren gegen mich eröffnen. Aber,
wieso? Wegen der Delikt gegen die Rechtspflege?
Ja. Ich meine, Barbara Hug ist gebüßt worden für ihre Broschüre Strafuntersuchung, was tun.
In welchem Jahr sind wir denn jetzt da?
1978, 1979.
Und wann hat denn das gekehrt?
Wo das amerikanische Filmmodell eingeführt worden ist. Wie machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie sich mit Ihren Aussagen belasten können? Mhm. Und wie diese als Beweismittel verwenden können. Das ist etwa mit der neuen StPO ist das aufgekommen. Erst dann ist der Staatsanwalt, wenn wir es nicht alles täuscht, verpflichtet worden.
Zu belehren.
Aber die Aussage verweigern ist schon vorher akzeptiert worden. Als ein legitimes Mittel, ich glaube, im 80er so.
Mhm. Und da meinst du, sind die eine Vorreiterrolle mit dem Anwaltskollektiv?
Wir haben schon eine neue Ära ein bisschen eingeläutet. Ja, ich wollte nicht sagen, dass es vorher nicht eine sehr gute Verteidigerinnen und Verteidiger gegeben hat. Das wollte ich weiss Gott nicht sagen. Aber wir haben schon die Konfrontation und die Rolle des Verteidigers, die ist schon, ist natürlich auch im Geist der Zeit gewesen, oder? Die haben wir schon verkörpert, ja. Mhm.
Ich finde das super spannend. Vielleicht können wir ja in einem anderen Podcast einmal so die Zeit ein bisschen überblicken. Was ist für dich das Entscheidende für eine erfolgreiche Rechtsvertretung?
Also ich vergleiche immer, aber ich glaube nicht, ob das Leute, ich weiß nicht, ob das Leute so gut finden. Aber viele Leute, ich vertrete immer wieder die Meinung, dass es eine Verteidigung auch wie ein Schachspiel ist. Man muss geduldig sein.
Also Geduld in dem Fall?
Man muss können warten, was der Gegner, mache ich jetzt in Anführungszeichen, also der Prozessgegner, was sein nächster Zug ist. Und dann muss man wieder auf dem aufbauen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Moment.
Mhm. Wobei der Staatsanwalt ganz klar der ist, der weiss zieht.
Der Staatsanwalt ist der, der
weiss zieht.
Ja, klar. Aber, oder nicht aber, das andere ist, ich glaube, man darf einfach keine Angst haben.
Keine Angst haben und man muss den Klienten im Griff haben, wenn wir wieder bei dem Aussagenverhalten sind.
Ja, aber dort muss man auch intervenieren. Ich erlebe es immer wieder, dass eigentlich klar abgemacht ist, dass Klientinnen nicht Aussagen machen sollen. Und dann machen sie es gleich und dann gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht intervenieren. Und ich interveniere halt dann, oder? Sagen, Moment, Wir haben abgemacht, wir sagen nichts. Und wenn dann der Staatsanwalt reinfährt oder die Staatsanwaltin, dann muss man einfach Stand halten. Die Staatsanwältin und der Staatsanwalt will mich nicht gerne haben, zumindest nicht im Beruf. Oder? Also dort muss man muss nicht Angst haben, dass einem der andere oder die andere ein unmögliches Ich findet. Oder? Also ich glaube, man muss ein bisschen selbstsicher sein.
Ich glaube das und umgekehrt gesehen, sie mögen ja dann schon ungehalten werden. Aber letztlich haben sie ja auch ein Stück weit Respekt, wenn du eben ein Anwalt bist, wo die Rechte für den Klienten einfordert und sich auch wirklich einsetzt.
Ich weiß nicht, ob sie Respekt für uns als Person haben, aber sie passen einfach mehr auf.
Ja.
Weil sie wissen, dass wir uns nicht oder wenig oder nicht immer alles gefallen lassen. Ja.
Im Übrigen ist... Ja, und ganz ehrlich, also wenn man vor dem Angst hat, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, was nützt man denn in dem Raum?
Ja, aber weißt du, ich habe schon Verteidigerinnen gehört, die gesagt haben, also ausserkantonale, oder? Also wenn du in einem Kanton Schweiz praktizierst oder in Solothurn oder so, wo, wenn du den Klienten beispielsweise die Aussageverweigerung anheimstellst beziehungsweise darauf druckst, dass du dann kein amtliches Mandat mehr bekommst.
Ja, also von Solothurn weiss ich es. Wirst abgestraft, ja.
Wirst abgestraft.
Ja.
Also das ist natürlich dann auch... geht dir dann auch als Lebendiger, wenn du darauf angewiesen bist. Und die meisten sind ja alle darauf angewiesen, wir uns Geld verdienen in diesem Beruf.
Das sind so die Konstruktionsfehler, ja. in der Ordnung.
Ja.
Da sind wir in Zürich wahrscheinlich grundsätzlich in einer komfortableren Situation, weil einfach man nicht so nah aufeinander sitzt.
Ja. Ja.
Und das andere ist halt, die gesamtschweizerische DPO hat ja das Feld schon einmal geweitet.
Ja.
Also ich zum Beispiel bin in der ganzen Deutschschweiz als Anwalt tätig. Du bist ja vielleicht noch im französischen Teil. Hast du auch mal Französisch?
Ja, nur ein, zwei Mal. Das ist zwar schon meine Muttersprache, aber ich plädiere, ich kann es auf Französisch plädieren.
Wieso denn das?
Ja, ich fühle mich nicht frei.
Ja, okay. Also denkst und träumst Deutsch?
Alles.
Alles?
Also alles, ja, beides.
Ja, Benni, vielen Dank für deinen Besuch. Ich hoffe, wir haben bald Gelegenheit, das Gespräch weiterzuführen.
Danke, meinerseits.